ARD Sounds.
Safety first, auch bei uns heute im Podcast. Unser Thema ist Sicherheit. Wir sprechen über die Pläne für die Bundeswehr und den Bundesnachrichtendienst. Hier im Berlin Code, eurem Politikentschlüsselungspodcast aus dem ARD Hauptstadtstudio. Schön, dass ihr dabei seid und auch schön, dass ihr dabei seid hier im Studio. Bei mir sind die Korrespondenten Christina Nagel und Michael Götschenberg. Hallo.
Hallo zusammen.
Mein Name ist Sally Kaya, ich vertrete Linda Zervakis und wir zeichnen diese Folge am Freitagmittag auf. Eine Militärstrategie, also einen umfassenden Plan für die Zukunft der Bundeswehr, die gibt es nun zum ersten Mal. Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, hat sie diese Woche vorgestellt und erklärt, dass es dabei um Abschreckung geht und darum, sich verteidigen zu können.
Wie sehe ein mögliches, ohne das wirklich immer vorhersagen zu können, ein mögliches Kriegsbild aus, auf das wir im Falle eines Angriffs auf NATO-Territorium reagieren müssten. Es versteht sich von selbst, dass wir diese Szenarien nicht öffentlich machen können. Sonst könnten wir Wladimir Putin auch in unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen.
Ja, Putin, einer der Gründe für diese Militärstrategie. Christina, du warst lange Korrespondentin in Russland. Was sagst du, warum brauchen wir sie und was ist es genau?
Weil es einfach eine ganz reale Bedrohung inzwischen gibt und wir sowas in der Tat noch nie hatten. Also wir haben uns ja immer ein bisschen darauf zurückgezogen. Es gibt die Amerikaner, die eine Strategie vorgeben und der folgen wir dann. Dann gab es die lange Friedenszeit, wo wir alle wussten, da passiert sowieso nichts. Wir sind umgeben von Freunden. Und jetzt stellen wir fest, es gibt immer mehr Bedrohungen, immer mehr Angriffe auch. Und da muss man vorbereitet sein. Und die Idee dahinter ist einfach, sich mal Gedanken zu machen und durchzuspielen, was passiert, wenn. Und im besten Fall geht es eben auch darum, so abzuschrecken, dass Russland gar nicht erst auf die Idee kommt, anzugreifen. Das wäre natürlich der beste Fall. Und das heißt jetzt nicht automatisch, dass man jetzt damit rechnen muss, dass übermorgen ein Krieg ausbricht. Mhm. Aber es geht um den Plan in der Schublade, dass man weiß, wie tun wir dann was, auch im Verbund gemeinsam mit unseren Verbündeten.
Michael, du bist ARD-Experte für Geheimdienste, für Terrorismus. Viele kennen dich vielleicht aus dem Podcast Dark Matters. Was würdest denn du sagen, so aus geheimdienstlicher Sicht, worin besteht denn die genaue Bedrohung da?
Na, wenn wir uns anschauen, was Russland mit der Ukraine macht, man hat die Ukraine angegriffen, dann können wir sehen, dass Russland offenbar daran arbeitet, die europäische Friedensordnung oder die europäische Sicherheitsordnung vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und der BND als Auslandsgeheimdienst hat die Prognose abgegeben, dass man ab 2029 damit rechnen muss, dass Russland in seinen Fähigkeiten so weit entwickelt ist, dass es auch ein NATO-Land, beispielsweise im Baltikum, angreifen könnte. Das heißt, man hält das für eine reale Bedrohung, dass Russland eben sich nicht mit der Ukraine zufrieden gibt, sondern andernorts weitermacht. Und darauf meint man sich vorbereiten zu müssen und das tun auch die Geheimdienste.
Jetzt habe ich auch immer wieder von der hybriden Bedrohung gelesen. Kannst du sagen, was das genau bedeutet?
Ja, darunter versteht man all das, was wir jetzt schon beobachten. Also im Grunde genommen ist unsere Interpretation hier im Westen so, dass Russland sich nicht nur im Krieg mit der Ukraine sieht, sondern mit dem Westen insgesamt. Und dass dieser Krieg im Grunde genommen schon stattfindet, aber nicht in Form einer militärischen direkten Konfrontation, sondern in Form eines hybriden Krieges. Mhm. Also man spricht auch tatsächlich nicht nur von der hybriden Bedrohung, sondern eigentlich auch schon von einem hybriden Krieg, der jetzt schon stattfindet. Und dazu gehören Sabotageangriffe, beispielsweise auf Marineschiffe, auf die kritische Infrastruktur, auch hier bei uns in Deutschland, nicht nur, auch in anderen NATO-Ländern. Spionageangriffe, und zwar sehr viel mehr, als wir das früher auch schon gesehen haben. Desinformationskampagnen. Also man versucht hier, die öffentliche Meinung so zu beeinflussen, dass man Angst bekommt vor einer Konfrontation mit Russland, so nach dem Motto, die können hier schalten und walten, wie sie wollen, mit denen legen wir uns lieber nicht an.
Ich habe ja eingangs schon gesagt, diese Strategie, die gibt es zum ersten Mal. Meint ihr, die gibt es auch, weil für die Verteidigung jetzt viel mehr Geld da ist als in der Vergangenheit? Also es wurden ja viele extra Milliarden jetzt aus dem Sondervermögen locker gemacht?
Eigentlich nicht, weil eigentlich ist dieses Sondervermögen ja gedacht gewesen, um Lücken zu füllen, weil völlig klar war, die Bundeswehr, da ist ganz lange gespart worden. Da muss man jetzt erstmal gucken, dass sie wieder das haben, was sie eigentlich brauchen, um Deutschland verteidigen zu können oder auch die NATO verteidigen zu können. Da ging es zum Teil um persönliche Ausrüstungsgegenstände. Jetzt denkt man sehr viel weiter. Das ist das Eigentliche. Also da geht es jetzt nicht darum, einen Beschaffungsplan aufzustellen. Also wir brauchen jetzt 5 Panzer und 5-mal Luftverteidigung und wir brauchen noch mehr Nachtsichtgeräte, sondern in dieser Strategie geht es darum, sich vorzustellen, wenn Russland angreifen würde, was brauchen wir dann? Und man sieht eben am Beispiel der Ukraine, dass Krieg ja heutzutage ganz anders geführt wird zum Teil als früher. Das heißt, Luftverteidigung ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das sieht man ja auch an Städten wie Kiew und so, wo immer gesagt wird, wir brauchen mehr Schutz vor angreifenden Raketen. Es geht aber auch darum, zum Beispiel, wie steht es um Drohnen? Was sind automatisierte Geschichten? Wie kann man zum Beispiel auch KI einsetzen, um einen Krieg in der Zukunft zu führen? Und das einfach mal durchzuspielen, das ist so ein bisschen Sinn und Zweck dieser Strategie.
Gibt es da auch einen Zeitplan? Du hast gerade Michael 2029 erwähnt. Gibt es für die Strategie auch einen Zeitplan?
Es gibt einen, aber der ist sehr grob. Also 2029 ist natürlich ein wichtiges Datum, weil man da sagt, bis dahin müssen wir verteidigungsfähig sein.
Also das ist ja auch nicht mehr lang hin, ne?
Bis dahin müssen wir aber genügend Leute haben und genügend Material haben, um unsere Aufgaben zu erfüllen. Mhm. Das nächste Datum ist dann 2035. Da ist zum Beispiel bei der Personalfrage ganz wichtig, bis dahin soll die Zahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten auf 260.000 gestiegen sein. Wir sind jetzt bei 185, also auch das ist ganz schön ambitioniert. Und dann geht es nochmal um eine dritte Phase bis 2039 und darüber hinaus. Da will man dann technologisch überlegen sein. Und das ist auch ziemlich ambitioniert, weil da geht es dann darum, dass wir wirklich auch eigenständig Daten haben, die man braucht heutzutage, also satellitengestützte, basierte Technologien, dass man mit KI gut umgehen kann und dass man da eben auch unabhängig agieren kann für den europäischen Teil.
Was auch ziemlich ambitioniert ist, die Bundeswehr soll die stärkste konventionelle Armee Europas werden. Was genau bedeutet das und wieso konventionell?
Also konventionell zum einen in Abgrenzung zu nuklear, weil wir ja keine eigenen Atomstreitkräfte hier haben und die können wir auch nicht haben aufgrund der Vertragslage und viele wollen sie auch ganz klar nicht haben. Also es geht mehr um die ganz klassische Armee, die man hat. Also es geht um Personal, es geht um Schiffe, Panzer, Drohnen, ähnliches. Und da muss man eben aufgestellt sein. Und was die größte oder stärkste europäische Armee angeht, das ist so ein bisschen was, was man ins Schaufenster stellt. Da geht es aber gar nicht darum, dass man jetzt 5 Soldaten mehr hat als die Franzosen oder 10 mehr als die Briten, sondern es geht darum, wir sind eine starke Volkswirtschaft, wir sind das bevölkerungsreichste Land in Europa. Also dass wir so ein Stück weit so eine Vorreiterrolle haben. Und ich glaube, es dient so ein bisschen dazu, dass man einfach dem Ganzen einen Stempel aufdrückt und zeigen will, auch den europäischen Partnern, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und wir gehen jetzt mal einen ganzen Schritt weiter, als wir es früher immer gemacht haben. Andererseits schürt das aber auch Ängste, weil viele sagen, mein Gott, ist das nicht so ein bisschen geschichtsvergessen, wenn wir wieder hier die Größten, Stärksten und Besten sein wollen.
So geht es mir ein bisschen bei dem Gedanken.
Ja, es geht ja auch nicht nur um die europäischen Partner, es geht auch um die Amerikaner. Das ist ja sozusagen der andere Grund, warum wir all das haben. Zum einen ist da eben die Bedrohung durch Russland, zum anderen ist ja eben auch die Ansage der Amerikaner, wir ziehen uns aus der Verteidigung Europas zunehmend raus. Das müsst ihr ja mal bitteschön auch alleine hinkriegen. Und da ist eben ganz klar, Christina hat es gesagt, Deutschland größte Volkswirtschaft, das muss sich eben militärisch auch in Fähigkeiten und in der Größe der Armee abbilden. Nein, wir werden keine Nuklearmacht werden. Das sind die Franzosen, das sind die Briten in Europa, aber wir werden die größte Armee haben mit den wahrscheinlich meisten Fähigkeiten und da natürlich auch so eine Vorbildfunktion in Europa haben und die Amerikaner erwarten das eben auch, dass Deutschland diese Rolle einnimmt.
Jetzt denken vielleicht viele von euch, die Militärstrategie hören, auch an die ganze Wehrpflichtdebatte, die ja ganz viele, auch die jetzt gerade hier diesen Podcast hören, beschäftigt. Denkt ihr auch, dass diese Strategie diese Debatte befeuert?
Ich glaube, die muss man gar nicht befeuern, weil die immer im Raum steht, wenn es um die Frage geht, wie groß muss denn die Bundeswehr eigentlich sein, um all ihre Aufgaben, die schon jetzt da sind, erfüllen zu können. Und da sagen halt viele Verteidigungspolitiker und Experten, diese 260.000, wozu aber nochmal 200.000 Reservisten kommen sollen, also Leute, die mal eine militärische Ausbildung gehabt haben und die sich dann eben in Heimatschutz oder irgendwo anders im zivilen Bereich dann auch einbringen sollen, die stärker an die Bundeswehr angebunden werden sollen, dass das nicht ausreichen wird, um wirklich all diese Aufgaben zu erfüllen und das auf freiwilliger Basis. Aber der Verteidigungsminister sagt, das hat jetzt erstmal gar nichts mit dieser Strategie zu tun, sondern bei dieser Personalfrage geht es darum, wie kann man alle Aufgaben erfüllen. Und da setzt er jetzt erstmal auf dieses freiwillige Wehrdienstmodell. Dafür hat man sich ja im politischen Betrieb ganz klar auch entschieden. Da steht drin, wenn es nicht reicht, wenn der Bedarf auch vielleicht ganz plötzlich größer werden sollte, dass man dann ja über eine Einführung, Wiedereinführung der Wehrpflicht reden kann im Bundestag. Aber erstmal soll es wirklich bei dieser Freiwilligkeit bleiben.
Und Pistorius sagt ja, es gibt mehr Bewerbungen für diesen freiwilligen Wehrdienst. Ich kann das persönlich nicht so richtig nachvollziehen. Woran liegt das? Also haben junge Menschen einfach Lust auf Landesverteidigung?
Ich glaube, wir unterschätzen manchmal die jungen Leute. Also ich kenne in meinem Bekanntenkreis viele, die sich darüber Gedanken machen und die wirklich sagen, naja, wenn diese Bedrohungslage wirklich so ist, wie sie ist, vielleicht müssen wir das dann auch tun. Und dann wäre es doch gut, wenn wir ein paar grundlegende Fähigkeiten hätten. Aber ich glaube, im Moment, das, was wir jetzt an mehr Bewerbungen sehen, hängt mit anderen Faktoren zusammen. Da kann man gar nicht so genau sagen, das hängt jetzt mit diesem Wehrdienstmodell zusammen, was ja erst seit Januar in Kraft ist, wo wir gar nicht wissen, wie der Rücklauf ist. Sondern ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Bundeswehr ja versucht hat, als Arbeitgeber auch attraktiver zu werden. Also, dass besser bezahlt wird, dass es ein paar Incentives gibt, also, dass man da den Führerschein machen kann, dass man versucht, einfach Leute dafür zu gewinnen, neben dem, wir sehen die Notwendigkeit, hinzu, guck mal, wir sind eigentlich ganz attraktiv und ihr habt ja attraktive Möglichkeiten im IT-Bereich oder was Drohnen angeht oder was auch immer.
Hast du Zahlen, wie viele Bewerberinnen und Bewerber das sind?
Also es sind aktueller Stand jetzt 10% mehr Bewerbungen gewesen als im vergangenen Jahr. Und das vergangene Jahr war das bewerberstärkste Jahr, das die Bundeswehr so in den ganzen letzten Jahrzehnten so verzeichnet hat. Aber wo man da genau ist, also wir sind gewachsen von 180.000 grob auf jetzt 185.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Das ist aber eigentlich immer schwer zu fassen. Das sind so Zahlen, die wechseln sehr schnell, weil dann gehen wieder Leute raus, weil ihre Dienstzeit endet oder sie brechen auch ab. Die Abbrecherzahl ist immer noch sehr hoch. Also muss man mal abwarten, wohin sich das wirklich entwickelt.
Ich glaube, man muss auch sagen, dass jetzt in einer Phase, wo man auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt so mit vielen Unsicherheiten zu tun kriegt als junger Mensch, wo nicht klar ist, welche Jobs werden am Ende durch KI wegfallen, da ist, glaube ich, doch für viele so die Bundeswehr zumindest so als Zwischenlösung, da kann ich mir noch mal ein paar Gedanken machen, so wie das früher auch war. Ich habe im Übrigen noch Wehrdienst gemacht, 1989/90. Lange, lange her. Und auch da hat man damals einfach diese Zeit genutzt, sich Gedanken zu machen, was will ich eigentlich machen? Und ich glaube, dass das deswegen für einige zumindest eine Option ist.
Jetzt gibt es ja aber auch kritische Stimmen zur Militärstrategie. Wo kommen die her?
Die kommen zum einen von den Linken, die das Ganze als zu militaristisch ansehen. Also die finden grundsätzlich auch richtig, dass man sich Gedanken macht, dass man sich aufstellt. Aber die haben eben diese Argumentation, diese stärkste europäische Armee, das ist ihnen zu militaristisch gedacht, das ist ihnen zu geschichtsvergessen. Mhm. Und da sagen sie halt, das finden wir nicht gut. Mit diesem Begriff stärkste europäische Armee hadern aber auch einige Politiker bei den Grünen, die sagen, muss das denn unbedingt gleich wieder so sein? Im Verteidigungsministerium heißt es dazu immer, ja, das steht da drin, aber das ist jetzt ja nicht das eigentliche Ziel oder der eigentliche Sinn und Zweck des Ganzen. Aber es gibt natürlich auch viele, die sich fragen, was passiert denn mit unserer Strategie und mit all den hehren Zielen, die da drin sind, wie gut wir werden sollen in so vielen Bereichen, wenn zum Beispiel irgendwann der Krieg in der Ukraine endet und dann die Leute vielleicht sich auch fragen, haben wir denn dann immer noch dieses Bedrohungspotenzial und muss dann immer noch weiterhin so viel Geld in die Bundeswehr stecken, wenn doch gleichzeitig es in so vielen anderen Bereichen finanziell so eng wird? Also, dass bei sozialen Aufgaben gespart wird, bei Bildung gespart wird, aber viel Geld in die Bundeswehr fließt. Und ich glaube, das sind Debatten, die werden wir noch sehr oft hören in der Zukunft.
Ich kann das Gefühl ein bisschen nachvollziehen, ehrlich gesagt, weil mir macht das auch eher ein bedrückendes Gefühl. Ich verstehe aber auch, wenn gesagt wird, man muss irgendwie vorbereitet sein. Ich teile diese Kritik aber auch ein bisschen. Aber wir können ja trotzdem mal darüber sprechen, was denn Deutschland richtig gut kann, so militärisch gesehen. Also, ja. Was also sind denn so unsere Steckenpferde?
Nehmen wir mal so ein ganz aktuelles Beispiel, weil es gestern auch nochmal sehr plakativ vorgestellt worden ist in Kiel. Was wir zum Beispiel gut können, ist Minenräumen. Mhm. Und das ist ja gerade eine Frage, die sehr aktuell ist, wenn man auf die Straße von Hormuz guckt, wo es ja heißt, die sei vermint. Und wenn es denn irgendwann mal wirklich zu einem stabilen Waffenstillstand käme und es tatsächlich ein Mandat gäbe für eine internationale Schutzmission für diesen Seeweg, über den ja ganz viel Öl transportiert wird, Düngemittel transportiert wird, also wichtige Handelsroute, dass man dann eben sagt, da könnte Deutschland sich beteiligen und das liefern, was viele andere europäische Staaten so nicht haben und nicht so gut können. Und das ist eben, dass wir unsere Minenräumboote dahin schicken würden.
Jetzt ist ja Boris Pistorius ein Mann, der manchmal, ich sag's mal nett, markige Worte wählt, so wie hier 2023.
Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
Der Begriff kriegstüchtig hat damals vielen nicht gefallen. In mir löst er auch Beklemmung aus, als würde man so ein Fleißpünktchen bekommen für Kriege. Was würdet ihr sagen? Ist Pistorius mit seiner Art der Richtige für diese doch recht große Aufgabe?
Er unterscheidet sich natürlich maßgeblich von seinen Vorgängerinnen. Das liegt natürlich auch an der veränderten Sicherheitslage. Das liegt einfach auch daran, dass Russland einen Krieg angefangen hat. Mhm. Dass wir jetzt auch noch einen Krieg mit dem Iran hatten, der von Seiten Israel und den Vereinigten Staaten ausging. Also die Bedrohungslage ist eine andere. Und ich kann all diese Gefühle, dieses Schaudern, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man liest, dass Kriegsbilder skizziert werden, kann ich total gut nachvollziehen. Ich weiß noch, wie sehr ich gehadert hat, als wir die Frage diskutiert haben, als der Krieg Russlands gegen die Ukraine ausbrach, schicken wir Waffen oder nicht? Mhm. Wir sind einfach groß geworden in einer Zeit, wo man sich damit nicht beschäftigen musste. Ja. Und das war natürlich, das war super. Ja, und ich finde es auch manchmal sehr schwierig. Aber es ist eben auch wichtig, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, weil, und das weiß Michael noch besser als wir alle, glaube ich, so dieses, wenn man sich damit beschäftigt, was schon alles passiert und was Russland alles tut gegen uns, gegen unsere Art zu leben und gegen unser Land, das ist schon erheblich.
Michael, wie kommt denn Pistorius so in Verteidigungs- und Sicherheitskreisen an, auch verglichen mit seinen Vorgängerinnen?
Ich glaube, deutlich besser.
Ja.
Insgesamt gut. Er hat da diese zupackende Art. Ich glaube, der trifft den Nerv. Er ist so von der Mentalität her, er war ja früher auch Innenminister in Niedersachsen. Also er hat diesen Sicherheitssprech seit langem drauf und ist dem ganzen Sicherheitsapparat nahe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man ihn positiv überwiegend wahrnimmt. In der Tat, das war bei Lambrecht und von der Leyen nicht ganz so. Das hatte unterschiedlichste Gründe. Zum Teil haben sie meines Erachtens auch ein bisschen gefremdet mit diesem Ressort. Es ist auch ein sehr, sehr schwieriges Ressort. Es ist ein Schleudersitz. Sich darauf zu halten, ist ausgesprochen schwierig. Dann hatten wir damals auch diese Geschichten Rechtsextremismus im Kommando Spezialkräfte und all diese Dinge, die auch politisch eine Riesenbelastung waren. Ja, aber am Ende muss man sagen, wird jetzt jeder Verteidigungsminister gemessen daran, ob er das, was er jetzt als Zielmarke ausgegeben hat, ob er das auch erreicht. Und am Ende wird man sehen müssen, ob man diese Zielmarken eben auch erreicht.
Ja, so klingt's, wenn der BND Geburtstag feiert. Der Deutsche Auslandsnachrichtendienst ist 70 geworden und den Geburtstag hat er nicht top secret im Geheimen gefeiert. Nein, es gab Gäste in der Zentrale in Berlin-Mitte, gar nicht so weit weg hier vom ARD-Hauptstadtstudio. Und Michael, du warst natürlich als ARD-Geheimdienstexperte dabei. Ich nehme an, du warst nicht der einzige Partygast. Wer war denn noch so da?
Ja, Party ist auch wirklich ein Begriff, den ich nicht verwenden würde für diese Veranstaltung. Also, das Ganze fand statt im Besucherzentrum des BND. Also, das ist der Teil, den man auch als normaler Passant von der Straße aufsuchen kann. Da kann man reingehen, kann sich über den BND informieren. Das ist relativ schick und teuer gemacht. Mhm. Und tatsächlich, da waren natürlich nicht nur Leute vom BND, es war der Chef des Kanzleramts da, der eine Rede gehalten hat, neben dem BND-Präsidenten. Und es war im Grunde genommen das Who is Who der deutschen Sicherheitsbehörden da.
Also können wir aber grundsätzlich festhalten, Spione feiern eher unauffällig, ja?
Ja, ich weiß nicht, was sozusagen noch hinter den Mauern des BND in dieser gut abgeschirmten Zentrale abgegangen ist. Darüber kann ich nichts sagen, aber diese Veranstaltung, die war jetzt eher gesetzt.
Der neue BND-Chef war auch da, hat eine kleine Begrüßungsrede gehalten. Martin Jäger heißt er. Und der klang auch ja nicht so nach Party, sondern er klang ganz schön ernst. Es ging um unter anderem die Bedrohung aus Russland.
Das Handeln Russlands ist darauf angelegt, die NATO zu unterminieren, europäische Demokratien zu destabilisieren, unsere Gesellschaften zu spalten und einzuschüchtern. Europa soll von Furcht und Handlungsstarre gelähmt in die Selbstaufgabe getrieben werden.
Na, das macht doch Mut. Was ist Martin Jäger so für ein Typ? Wie alt ist er? Was hat er bisher gemacht? Wie tritt er auf, Michael?
Also, er passt schon ziemlich gut auf diesen Job. Er ist jemand, der sehr forsch daherkommt, der auch der Öffentlichkeit schon länger bekannt ist aus ganz unterschiedlichen Verwendungen, die er gehabt hat. Er war mal Sprecher des Auswärtigen Amtes, also er ist eigentlich ein Diplomat, im Auswärtigen Amt groß geworden, war Botschafter in mehreren Krisenländern, unter anderem eben auch zuletzt in der Ukraine, wo er auch Friedrich Merz kennengelernt hat. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum der Bundeskanzler sich für Jäger als neuen BND-Chef entschieden hat. Da kommt jemand, der sich mit diesem sehr schwierigen Thema sehr gut auskennt, der viel Erfahrung hat in Krisen- und Kriegsregionen, der kommunizieren kann. Hinzu kommt, dass Jäger mal einen Ausflug gemacht hat in die Wirtschaft. Er war mal bei Daimler-Benz, also der ist auch nicht nur in diesem Behördenalltag über Jahrzehnte groß geworden. Ich glaube, das hat in der Summe dazu geführt, dass man gesagt hat, das wäre der Richtige für den Job. Und ich glaube, das ist er auch.
Jägers Vorgänger war Bruno Kahl, der war 9 Jahre lang BND-Chef, trotz einiger Skandale und Affären. Es gab zum Beispiel einen russischen Maulwurf im BND. Bist du als Experte, weil ich bin's, überrascht, dass er doch so lange geblieben ist?
Ja, also 9 Jahre in dem Job, das muss man erstmal schaffen. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass Bruno Kahl ein sehr unaufgeregter, gelassener Typ ist, der auch die Öffentlichkeit wenig gesucht hat, der den BND umgebaut hat in der Zeit, wo er dort Präsident war. Und dann kam natürlich hinzu, dass wir mit dem Krieg in der Ukraine eine Situation hatten, wo der BND auf einmal sehr wichtig war und sehr dringend gebraucht wurde. Also für das Kanzleramt ein echter Mehrwert war. Der BND ist ja auch der militärische Geheimdienst, nicht nur der Auslandsgeheimdienst. Mhm. Und ich hätte allerdings damals gedacht, dass diese Geschichte mit dem Maulwurf in den eigenen Reihen, da ist noch kein Urteil gesprochen, deswegen ist das alles noch mutmaßlich. Die Verhandlung läuft noch hier vor dem Berliner Kammergericht, aber dass das tatsächlich eine echte Bedrohung für Bruno Kahl gewesen ist, er hat es aber trotzdem tatsächlich damals überlebt.
Du hast jetzt gerade vom militärischen Geheimdienst gesprochen. Ist das der militärische Abschirmdienst, also MAD, ist das das Gleiche oder was unterscheidet?
Nein, es gibt außerdem den militärischen Abschirmdienst, der gehört zur Bundeswehr. Mhm. Und der ist sowas, ja, man kann das am besten vergleichen mit dem Verfassungsschutz der Bundeswehr. Also deren Aufgabe ist es, Extremisten in den Reihen der Bundeswehr zu finden. Auch Spionageabwehr gegen die Bundeswehr, das ist Aufgabe des MAD. Der BND hat schon immer einen erheblichen Teil Soldaten gehabt. Es ist nicht unüblich, dass Soldaten auch eine Verwendung im BND mal haben. Und Aufgabe des BND ist es eben auch die militärische Stärke. Also wenn wir jetzt über Russland reden, dann geht es eben darum, was kann Russland militärisch? Da werden die Panzer gezählt, da werden die Raketensysteme bewertet. Das ist Aufgabe des BND. Das macht er eben auch für die Bundeswehr. Und er liefert auch Lagebilder beispielsweise zum Krieg gegen die Ukraine für das Kanzleramt, damit man eben weiß, welche Entscheidungen man politisch treffen muss, auch eben mit Blick auf militärische Unterstützung für die Ukraine.
Jetzt ist es ja aber manchmal so, dass wir von ausländischen Geheimdiensten früher von Bedrohung erfahren als von unseren eigenen. Woran liegt das? Wie kann das sein?
Ja, das ist insbesondere, wenn es um Terrorismus geht, ja, dann entsteht immer der Eindruck, als wenn diese wertigen Hinweise alle von Partnerdiensten im Ausland kommen und der BND selber keine hat. Mhm. Das ist in der Tat ein Problem. Man sagt, dass der BND in der Analyse sehr gut ist, aber operativ, was das Generieren von eigenen Informationen betrifft, dass da noch viel Luft nach oben ist. Ein Grund, warum wir das immer erfahren, das muss man fairerweise auch sagen, Deutschland ist das einzige Land, wo immer öffentlich wird, dass diese Hinweise aus dem Ausland kamen. In anderen Ländern wird es einfach nicht öffentlich, aber auch da gibt es natürlich ein permanentes Geben und Nehmen bei Geheimdienstinformationen. Das gehört in diesem Business einfach dazu. Aber Martin Jäger ist eben auch angetreten mit dem Satz, der BND muss operativer werden, damit wir allein auch auf diese ganzen Bedrohungen, mit denen wir konfrontiert sind, von den russischen Geheimdiensten, damit wir damit umgehen können. Ob ihm das gelingt, ist eine andere Frage. Mhm. Weil auch Gerhard Schindler, das war der Vorvorgänger von Martin Jäger, ist mal angetreten mit dem Satz, no risk, no fun. Also er wollte auch mehr Risiken eingehen, den BND operativer machen. Dass wir da immer noch von reden, zeigt einem, dass das offenbar nicht so einfach ist.
Der BND hat halt auch klare gesetzliche Grundlagen, ne? Also es gibt zum Beispiel das parlamentarische Kontrollgremium, das die Arbeit des BND kontrolliert. Das heißt, der BND kann nicht alles machen, was er möchte. Das ist bei russischen Geheimdiensten anders, oder Christina?
Ja, die haben eine ganz andere Ausgangslage als der BND, weil sie eben nicht diese parlamentarische Kontrolle haben, also diese sehr breite, auch öffentliche Kontrolle. Das parlamentarische Kontrollgremium tagt zwar geheim, aber man weiß ja trotzdem um die vielen Grenzen, die der BND zum Beispiel auch hat. Also wenn es, da spielt Datenschutz eine Rolle. Und die russischen Geheimdienste haben zwar auf dem Papier auch Kontrollmechanismen, die greifen, aber letztlich ist der oberste Dienstherr und der Oberkontrolleur der russische Präsident. Das heißt, der heißt Wladimir Putin, der ist bekanntermaßen selbst ein Geheimdienstmann und der hat wenig Scheu, sie sehr viel machen zu lassen. Und anders als der BND ist für den russischen Geheimdienste, also für all die Dienste, die es da gibt, da gibt es auch verschiedene Ausprägungen, ist immer klar, die dürfen fast alles. Also die, ob die die eigenen Leute ausspionieren oder ob die eben auch so weit gehen können, dass sie Attacken starten können, also dass sie Sabotage machen können, Cyberangriffe, dass sie auch Auftragsmorde, die passiert sind. Also das ist alles im Bereich des Denkbaren, Machbaren und es wird auch gemacht. Und das ist, glaube ich, für uns unvorstellbar in unserem System und das ja auch aus gutem Grund.
In diesen autoritären Ländern sind Geheimdienste einfach ein Instrument der Unterdrückung. Und das ist, gilt sicherlich für den FSB, den KGB-Nachfolger in Russland. Und wir haben hier eine klare Rechtsgrundlage, an die der BND gebunden ist. Bei jedem BND-Gesetz, das neu aufgelegt wird, aktuell wird wieder an einem gearbeitet, weil der BND mehr Befugnisse bekommen soll. Kann man davon ausgehen, dass das vor dem Bundesverfassungsgericht landet, dass wieder irgendjemand klagt. Und dann kann es eben auch passieren, dass es für nicht verfassungskonform eingestuft wird und dann müssen Abstriche gemacht werden. Also das ist bei uns ganz normal, hat es immer gegeben. Und wenn der BND sich nicht dran hält, dann kommt das in der Regel auch raus.
Und ein wesentlicher Unterschied ist auch, du hast halt diese politische Dimension. Ich glaube, es wäre für unser Land unvorstellbar, dass der BND dafür da ist, das politische System zu schützen. Hm. Also, dass jetzt ein Kanzler Merz hingeht und sagt, eure Rolle ist jetzt abzusichern, dass ich an der Macht bleibe. Das ist nicht denkbar. Es ist aber in Russland, gehört es mit dazu. Die Geheimdienste sind mit dazu da, das politische Establishment zu schützen, das Regime abzusichern. Und das wird auch so gespielt. Deshalb eben auch diese Unterdrückung der Opposition, was auch über Geheimdienste läuft.
Was ich auch denke, was undenkbar wahrscheinlich wäre, ich habe gerade darüber nachgedacht, es gibt ja sogar Songs, gerade so viel im Deutschrap vertreten, wo der BND kritisiert wird und das ja auch geht als Kunstfreiheit. Sowas würde wahrscheinlich jetzt bei einem russischen Geheimdienst nicht passieren, oder? Dass man das öffentlich so kritisieren darf?
Nee, das, das kann man nicht. Und deswegen macht es wahrscheinlich auch keiner, weil ziemlich klar ist, welche Konsequenzen das hat.
Eine der größten Bedrohungen sind ja die Cyberangriffe aus Russland. Da gibt es immer mal wieder Forderungen, dass der BND stärker sein müsste, bessere Fähigkeiten haben müsste, besser abschrecken zu können. Das fordert zum Beispiel der Militärhistoriker Sönke Neitzel.
Wenn Russland hier Cyberangriffe durchführt, dann müssen wir auch in der Lage sein, zurückzuschlagen. Und wenn die bei uns hier das Licht ausschalten, müssen wir halt auch in Moskau das Licht ausschalten können. Und da sind wir noch sehr, sehr zurückhaltend und verlassen uns eigentlich auf die Franzosen, Niederländer, die Amerikaner, die Briten. Wenn die das machen, ist das okay, aber wir wollen das ja nicht.
Michael, jetzt ist ja ein neues BND-Gesetz in Arbeit. Hat denn der Bundesnachrichtendienst vielleicht bald genau diese Möglichkeiten und die Erlaubnis, solche Hackbacks nennt man das, glaube ich, ne, zu machen?
Ja, den Begriff Hackback, den schätzt man im Sicherheitsapparat nicht so. Das Ach so. Klingt irgendwie so martialisch. Man redet lieber von aktiver Cyberabwehr. Am Ende geht es aber darum. Es geht darum, dass man solche Angriffe parieren kann, dass man einen Server angreifen kann, den man als den Server identifiziert hat, von dem ein solcher Angriff gegen Deutschland geführt wird, dass man den ausschalten kann. Und natürlich geht es am Ende auch darum, dass man in der Lage ist, solche Operationen, die Russland gegen Deutschland durchführt, also beispielsweise wenn kritische Infrastruktur mit einem Cyberangriff angegriffen wird, dass man zumindest die Befugnis hat, das auch zu können. Heißt nicht, dass wir das jetzt machen. An dem Punkt, denke ich, sind wir nicht. Aber man will zumindest die Rechtsgrundlage dafür haben. Und die gibt es bisher nicht.
Dazu gibt es auch eine passende Aussage von Kanzleramtsminister Thorsten Frey. Der hat bei der Feier gesagt, dass Folgendes wichtig sei.
Dass wir nicht nur Informationen beschaffen, dass wir nicht nur beobachten, was da in anderen Ländern zum Schaden des unsrigen entsteht, sondern dass wir dann, wenn diese Gefahren akut und unmittelbar sind, auch operativ tätig werden können. Nicht zuschauen, wie wir Opfer werden.
Also die Politik denkt offenbar sehr intensiv über mehr Kompetenzen für den BND nach. Ein wahnsinnig spannendes Thema. Hört wirklich gerne mal in den ARD-Podcast Dark Matters. Da geht es ganz oft um solche Themen. Wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Deswegen nochmal die Frage. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass die Bundeswehr nach Leuten sucht, sondern eben auch der BND. Die Kampagne hat den Slogan, wenn du es wirklich wissen willst, Ausbildung und Studium beim BND. Wie blickt ihr drauf? Weil ich bin ehrlich zu euch, auch beim BND bin ich ähnlich wie bei der Bundeswehr kritisch. Ja, habe erstmal Trust Issues, würden wir, glaube ich, in meinem Freundeskreis sagen. Viele aus meinem Umfeld auch. Da sind viele Leute mit Migrationshintergrund dabei. Politisch aus der gemäßigten linken Ecke, sage ich mal. Dann habe ich aber, ich glaube, es war im Kino, eben eine Werbung mit dieser Kampagne gesehen und habe mich dabei ertappt, wie ich es dann doch total spannend fand. Michael, würdest du denn sagen, das sind gute Arbeitgeber? Gute Arbeitgeber für alle?
Also zunächst mal ist es eine Behörde. Das muss man ganz klar sagen. Was einen da erwartet, hat mit dem, was wir aus dem Kino von James Bond kennen, nicht so sehr viel zu tun. Das muss man sich bewusst machen. Ich glaube, dass da einige auch von falschen Voraussetzungen gelegentlich ausgehen. Aber es ist in dem Sinn auch ein sicherer Arbeitsplatz. Ich war mal auf einer Jobbörse, wo der BND auch vertreten war. Und das Interessante war, die allermeisten, die da Interesse hatten, waren junge Leute mit Migrationshintergrund. Ja. Und die sind natürlich häufig sogar besonders interessant für den BND. Voraussetzung ist mal die deutsche Staatsangehörigkeit. Ja. Das ist, ohne geht's nicht. Aber weil die Sprachkenntnisse mitbringen, die für den BND von Interesse sein können. Also, die nehmen nicht jeden, aber die Bewerberzahlen sind meines Erachtens, glaube ich, ganz gut. Was ein Problem ist, dass diese Sicherheitsüberprüfung so ewig lange dauert. Und das schreckt viele ab. Weil man dann sagt, okay, wenn ich jetzt hier anderthalb Jahre warten muss, bis die mich irgendwie mal komplett durchleuchtet und gecheckt haben und ich dann erst weiß, ob ich da anfangen kann, dann suche ich mir vielleicht doch lieber was anderes.
Also habt ihr gehört, wenn ihr gerade auf Jobsuche seid, vielleicht ist das was. In der Werbung im Kino wurde gesagt, dass auch Quereinsteiger da beliebt sind.
Die Werbung ist eh super. Ja. Also wir suchen Terroristen.
Ja, also, stimmt, genau.
Die Kampagne ist einfach mal gut.
Ja, hast du recht. So, die letzte Frage jetzt wirklich. Mehr Kompetenzen für den BND und eine Militärstrategie für die Bundeswehr Zukunft. Gibt euch das mehr Vertrauen in unsere Sicherheit?
Also ich muss gestehen, ich bin eine große Freundin von Strategien. Ich finde es immer gut, wenn man einen Plan in der Schublade hat und nicht immer nur den Krisen hinterher rennt oder aber ad hoc, wenn was passiert, sagen muss, oh, was machen wir denn jetzt? Also insofern finde ich es gut. Wie gesagt, ich habe auch manchmal mit dem Wording so ein bisschen ein Problem. Und ja, diese Auseinandersetzung mit solchen Gedanken, solche Gedankenspiele sind nicht schön. Wir wünschen uns alles was anderes. Aber es nicht zu tun, würde ich für einen großen Fehler halten.
Sehe ich auch so. Im Sicherheitsapparat heißt das immer, wir müssen vor die Lage kommen. Und das, glaube ich, ist im Endeffekt ja auch der Ansatz hier, dass man sagt, wir müssen vorbereitet sein und bestenfalls, weil wir so gut vorbereitet und ausgerüstet sind, schreckt das den Gegner ab. Ich hoffe, dass die Rechnung so aufgeht, aber ich glaube, insgesamt haut das schon so ganz gut hin.
Das war ein sehr interessantes Gespräch mit euch. Vielen Dank, Christina Nagel, Michael Götschenberg. Danke, dass ihr hier im Podcast mit dabei wart. Sehr gern.
Gerne.
Und für euch habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp. Es ist nicht Dark Matters, es ist jetzt noch ein anderer und zwar den Weltspiegel-Podcast Brain Drain in America. Für Wissenschaftler wird es immer schwieriger, in den USA frei zu forschen. Aber wie geht die Wissenschaftscommunity damit um? Das ist Thema in unserem Weltspiegel-Podcast. Jeden Freitag neu und immer geht es um ein anderes Land. Hört gerne rein, zum Beispiel bei ARD Sounds. Der Link steht in den Shownotes. Danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche ist Linda Zavakis wieder für euch da.